Der smaragdfarbene Ozean leuchtete im Morgennebel, der sich am Horizont ausdehnte. Silberne Wellen verliefen sich auf dem weißen Strand. An jenem Morgen ging Shinichi Yamamoto früh allein nach draußen. Eine Terrasse erstreckte sich zum Meer hin, das sich direkt hinter dem Hotel befand. Shinichi hatte in jener Nacht wenig schlafen können. Gegen 3 Uhr morgens war er zu Bett gegangen, doch nach nur 1 oder 2 Stunden Halbschlaf war er aufgewacht. Das lag nicht nur an dem Zeitunterschied. Nagayasu Masaki, der sie hatte treffen sollen, war nicht gekommen, und Shinichi konnte nicht umhin, sich um sein Wohlergehen Sorgen zu machen. Als sich draußen das erste Licht der Morgendämmerung zeigte, stand Shinichi auf, machte Gongyo und chantete für Masakis Sicherheit. Da er auch den tiefen Wunsch empfand, Kōsun Rufu auf Hawaii zu verwirklichen, betete Shinichi so ernsthaft, als wolle er die gesamte Inselgruppe mit seinem Daimoku durchdringen. Danach unternahm er einen Spaziergang am Strand. Die endlose Folge weißgekrönter Wellen, die sich still am Ufer brachen, schuf eine stimmungsvolle Atmosphäre. Als er sich umdrehte, erblickte er eine weite, mit Palmen bestandene Fläche, hinter der sich der Gipfel des Diamond Head erhob, den die Morgensonne in ihr goldenes Licht tauchte. Shinichi erinnerte sich an einen Tag vor 6 Jahren, im Sommer 1954, als er mit seinem Meister Jose Toda an dessen Kindheitsstrand in seinem Heimatdorf Atsuta gestanden hatte. Als sie dort beobachteten, wie die leuchtend rote Sonne im japanischen Meer versank, hatte Toda gesagt: »Shinichi, ich werde in Japan eine solide Grundlage für Kōsun Rufu errichten. Doch du sollst den Weg für Kōsun Rufu auf der gesamten Welt ebnen. Ich werde den Entwurf schaffen und du machst daraus eine Realität.« Shinichi hatte diese Worte in der Tiefe seines Lebens eingraviert. Seit jenem Tag hatte er sich den Kopf darüber zermartert, wie er den Weg für die weltweite Verbreitung von Nichiren Daishonins Buddhismus öffnen konnte. Es versteht sich von selbst, dass die Verbreitung des Buddhismus mit einem Austausch von Herz zu Herz und mit dem gegenseitigen Verstehen zweier Menschen beginnt. Doch um es Menschen außerhalb Japans zu ermöglichen, den Buddhismus Nichiren Daishonins, zu dem sie keine Beziehung besaßen, und auch die Soka Gakkai korrekt zu verstehen, hielt Shinichi schriftliches Informationsmaterial für notwendig. Nur so konnten Philosophie und Zielrichtung der Organisation zusammenhängend und kompakt vorgestellt werden. Nach seiner Amtsübernahme als Präsident begann er sofort damit, eine Einführung in englischer Sprache für Leser im Ausland herzustellen. Konkrete Pläne für dieses Ziel wurden bald darauf in die Tat umgesetzt. Unter der Verantwortung des Jugendabteilungsverantwortlichen Eisuke Akizuki, der zugleich als Redakteur der Seikyo Shimbun fungierte, und Shoji Kanda, der Englisch an einer Universität unterrichtete. Zuerst hatten sie geplant, Auszüge aus dem Shakuboku Kyoten, einem Verbreitungshandbuch der Soka Gakkai, zu übersetzen und zu veröffentlichen. Doch wenn sie hinsichtlich Kultur und örtlicher Gepflogenheiten die offensichtlichen Unterschiede zwischen Japan und anderen Ländern betrachteten, von den Denkweisen der Menschen ganz zu schweigen, hielten sie es für notwendig, ganz von vorne anzufangen und ein geeignetes neues Manuskript zu schreiben. Das Buch, das die Soka Gakkai in der englischsprachigen Welt bekannt machen sollte, wurde zunächst in japanischer Sprache konzipiert. Nach der Fertigstellung des Textes fand Mitte Juli eine Prüfung statt, um aus den Mitgliedern, die des Englischen mächtig waren, Übersetzer auszuwählen. Die 31 Personen, die an der Prüfung teilnahmen, reichten von älteren, grauhaarigen Herren bis zu jungen Studenten. 8 von ihnen wurden ausgewählt, doch diese 8 waren noch weit davon entfernt, erfahrene Übersetzer zu sein. Die Übersetzung des Einführungsbuches kam gegen Ende Juli in Gang. Die schwierigste Herausforderung für die Übersetzergruppe war es, bestimmte buddhistische Begriffe ins Englische zu übertragen. In keinem englischen Wörterbuch gab es bereits Wörter für Begriffe wie Kuon Ganjo, wörtlich Zeit ohne Anfang oder die unendliche Vergangenheit, Ichinen Sanzen, 3000 Bereiche in einem einzigen Lebensmoment, oder Jikai Gogu, das gegenseitige Enthaltensein der 10 Welten. Und doch mussten diese Begriffe so übersetzt werden, dass jemand ohne Vorkenntnisse des Buddhismus sie verstehen konnte. Mitglieder der Gruppe hatten auf ihren Sommerurlaub verzichtet und sich begeistert ans Übersetzen gemacht. Dabei dachten sie angestrengt darüber nach, welche Wörter sie verwenden sollten. Als Ergebnis ihrer unermüdlichen Bemühungen konnte der Druck des Einführungsbuches mit dem Titel »Die Soka Gakkai« gerade vor der Abreise Shinichi Yamamotos und seiner Begleiter abgeschlossen werden. Mitte Juli hatte Shinichi auch ein Auslandsbüro in der Gakkai-Zentrale eingerichtet. Es sollte als Verbindungsstelle dienen und die Kommunikation zwischen den ständig mehr werdenden, im Ausland lebenden Mitgliedern koordinieren und erleichtern. Hinter den Kulissen hatte sich Shinichi ständig darum bemüht, den Weg für den Anbruch von Kōzen Rufu auf globaler Ebene zu öffnen. Nun, da er allein am stillen Strand von Waikiki stand, dachte er tief über die Tatsache nach, dass er nun den ersten Schritt zur weltweiten Verbreitung getan hatte. Doch diese Gedanken wichen bald wieder der Sorge. Es belastete ihn sehr, nichts über Nagayasu Masakis Verbleib zu wissen. Da Masaki sich überhaupt nicht gemeldet hatte, war ihm womöglich ein Unfall zugestoßen. Oder vielleicht handelte es sich um irgendeine schwerwiegende persönliche Angelegenheit. Aber warum war nicht nur Masaki, sondern auch Yumiko Nagata von der jungen Frauenabteilung nicht erschienen? Shinichi machte sich große Sorgen. Wenn Masaki nicht auftauchen würde, musste er auch daran denken, wie er einen Führer und Dolmetscher für die Gruppe finden könnte. Shinichi kehrte zu seinem Zimmer zurück und wartete darauf, dass die Leiter, die ihn begleiteten, aufwachten. Gegen 8.30 Uhr frühstückten alle zusammen auf der Hotelterrasse. Es war eine einfache Mahlzeit, die aus Kaffee, Toast und Eiern bestand, doch der Blick auf das Meer machte sie zu einem Genuss. In diesem Augenblick hörten sie hastige Schritte. Ungefähr 30 Personen liefen direkt auf die Terrasse zu. »Sensei!« rief eine Stimme aus der Spitze der sich nähernden Gruppe. Es war Nagayasu Masaki. Nagayasu Masaki kam angelaufen, ganz außer Atem, neben ihm Yumiko Nagata. »Hallo, Masaki!« rief Shinichi. Masaki stand an Shinichis Tisch und verbeugte sich. Seine Schultern bebten, während er sich bemühte, Luft zu holen.
»Sensei, was gestern passiert ist, tut mir furchtbar leid!«
»Was um Himmels Willen war mit Ihnen los? Wir alle haben uns Sorgen gemacht.« Nachdem Shinichi dies gesagt hatte, starrten all seine Begleiter Masaki mit steinernen Gesichtern an.
»Es tut mir wirklich leid«, entgegnete dieser. »Es war so. Wir erhielten eine Nachricht von der Zentrale, die besagte, dass Ihre Ankunft auf heute Morgen verschoben worden sei. Bitte schauen Sie sich das hier einmal an.«
Mit angespanntem Gesichtsausdruck zeigte Masaki Shinichi den Brief, den das Auslandsbüro geschickt hatte, um sie über die Änderung zu informieren. Nachdem Shinichi ihn gelesen hatte, lachte er und bemerkte freundlich,
»Nun, da kann man wohl nichts machen. Wissen Sie, ich dachte, Sie seien irgendwohin verschwunden. Aber ich bin froh, dass Sie den Brief mitgebracht haben. Sonst wären Sie jetzt in Schwierigkeiten, denn gestern waren wir alle ziemlich wütend.«
Shinichi reichte den Brief an seine Begleiter weiter.
»Aber wie konnte so ein Fehler nur passieren?« fragte Kyoshi Chūjō ärgerlich. »Wenn wir die Ursache nicht feststellen, kann so etwas wieder geschehen. Hat sich jemand im Auslandsbüro vertan?«
»Jemand wird wahrscheinlich den Zeitunterschied nicht beachtet haben«, vermutete Shinichi.
»Schließlich reisen Japaner nicht oft ins Ausland.«
Seine Kameraden fingen an zu lachen. Shinichis Worte beendeten die Diskussion. Dennoch verstand er Shūjōs Einwurf. Wenn ein Problem entsteht, ist es nur naheliegend, dass man gründlich nach dessen Ursache forscht und sicherzustellen versucht, dass es sich nicht wiederholt. Doch dieses Problem war fürs Erste gelöst und sie hatten schließlich die Mitglieder von Hawaii treffen können. Anstatt sich weiter mit dem Irrtum zu beschäftigen, wollte Shinichi so viel Zeit wie möglich damit verbringen, die Mitglieder zu ermutigen und ihnen für ihre Bemühungen zu danken. Und was ihn am glücklichsten machte, war die Tatsache, dass Masaki nichts zugestoßen war. Der Irrtum war durch einen simplen Schreibfehler des beauftragten Reisebüros entstanden. Mehrere Tage vor Abflug der Gruppe hatte man zur endgültigen Bestätigung einen Plan geschickt, der die Flugnummer und den Namen des Hotels enthielt, in dem die Reisegruppe wohnen sollte. Der Plan jedoch hatte diesen Fehler enthalten. Nachdem die Mitarbeiter des Gakkai Auslandsbüro die neue Ankunftszeit bemerkt hatten, schickten sie in aller Eile einen Brief an die Mitglieder auf Hawaii, um sie über die Änderung zu unterrichten. Shinichi wandte sich den Mitgliedern zu, die sich in einer Ecke der Terrasse drängten, und begrüßte sie. »Ich danke Ihnen sehr. Kommen Sie doch bitte alle hier herüber.« Die meisten schienen nervös zu sein, vielleicht weil sie ihrem Präsidenten zum ersten Mal begegneten. Aber nachdem Shinichi mit ihnen gesprochen hatte, entspannten sich ihre Gesichter sofort. »Vielen Dank, dass Sie sich die Mühe gemacht haben und hergekommen sind«, sagte Shinichi. »Wie ich höre, sind Sie heute Morgen ganz früh zum Flughafen gefahren, um uns zu treffen. Trotzdem sind so viele von Ihnen jetzt hier. Herr Masaki und Frau Nagata haben sich wirklich sehr angestrengt.« Auf Masakis Gesicht breitete sich schließlich ein Lächeln aus. Die Mitglieder kamen alle nacheinander auf Shinichi zu und legten ihm die Leis, die sie mitgebracht hatten, um den Hals. Schnell verschwand sein Gesicht unter einem Berg von Blütenkränzen. »Nicht nur ich«, protestierte Shinichi. »Bitte geben Sie den anderen auch welche.« Ein Lei nach dem anderen wurde den anderen Leitern, die ihn begleiteten, um den Hals gelegt. Shinichi verteilte unter den Mitgliedern Nori, den er für sein Frühstück mitgebracht hatte. »Viel ist es nicht«, fand er, »aber lassen Sie ihn uns gemeinsam essen.« Dieser Nori wurde in Omori geerntet, dem Stadtteil Tokios, in dem ich geboren und aufgewachsen bin. So gut wie alle Mitglieder stammten aus Japan oder besaßen japanische Vorfahren. Und wehmütig genossen sie den für die japanische Küche typischen Geschmack. Bei dieser Begegnung mit Shinichi spürten sie auch zum ersten Mal die Warmherzigkeit, die in der Soka-Familie herrscht. Shinichi unterbrach sein Frühstück und begann mit den Mitgliedern eine lebhafte und fröhliche Unterhaltung. Er sorgte dafür, dass sich seine neuen Freunde sofort wohlfühlten. Einen der ihn begleitenden Leiter bat er darum, einige Fukusa aus seinem Zimmer zu holen. Shinichi hatte sie aus Japan als Geschenk für die Mitglieder mitgebracht. Auf jedem war eine Kalligrafie aufgedruckt. In weißen Schriftzeichen auf violettem Grund stand, von Shinichi geschrieben, Freude. Sogar das kleinste der anwesenden Kinder bekam einen Fukusa. Shinichi wollte jede einzelne Person ermutigen, die an jenem Morgen so früh zum Flughafen gefahren war, um ihn zu begrüßen. Danach wurde ein Erinnerungsfoto gemacht und alle freudigen Gesichter wurden auf Film gebannt. Genau in diesem Augenblick kam Toni Harada an, der junge Mann, der sie am Vorabend auf dem Flughafen getroffen hatte. Shinichi schenkte ihm eine Medaille, die anlässlich seiner Amtseinführung als dritter Präsident der Soka Gakkai angefertigt worden war. »Vielen Dank Ihnen allen«, wandte Shinichi sich an die Mitglieder. »Ich werde Sie heute Nachmittag auf der Diskussionsversammlung wiedersehen.« Er verabschiedete sich von ihnen und sie verließen voller Elan das Hotel. Shinichi nutzte die Zeit bis zur Diskussionsversammlung, um zusammen mit seinen Begleitern ein Auto zu mieten und eine Rundfahrt auf der Insel Oahu zu unternehmen. Gemeinsam wollten sie diese Gegend kennenlernen, die so neu für sie war. Bevor sie das Hotel verließen, fragte Shinichi Yamamoto ein Mitglied, das ihnen als Reiseleiter behilflich war. »Was sollten wir für die Diskussionsversammlung heute anziehen?« Um die Atmosphäre für eine freundschaftliche Unterhaltung zu schaffen, wollte Shinichi alles in seiner Macht Stehende tun, um Harmonie mit den örtlichen Mitgliedern herzustellen. »Lassen Sie mich überlegen. Hier tragen die Frauen Mumus und die Männer Hawaii-Hemden. Ich denke daher, es wäre gut, wenn sie nur Hemden und keine Sakkos tragen würden«, antwortete ihr Reiseleiter. »Welche Farbe sollte das Hemd am besten haben?«, erkundigte sich Shinichi. »Da die Hawaii-Hemden so knallbunt sind, denke ich, dass hellblau prima wäre.« »Blau? Ein blaues Hemd habe ich nicht dabei. Ich glaube, ich ziehe einfach ein weißes an. Lassen Sie uns alle Freizeitkleidung zu der Versammlung tragen. Frau Kiyohara, warum tragen Sie keinen Mumu? Schlug Shinichi vor.
Einen Mumu? Wiederholte Katsu Kiyohara zweifelnd.
Sie wandte sich ihrem Reiseleiter zu und fragte leise,
»Ein Mumu? Was ist das?«
»Das ist das, was die Frauen trugen, die eben hier waren.«
»Diese komischen, weiten Dinger? Waren das keine Nachthemden?«
»Keineswegs. Frauen auf Hawaii tragen im Allgemeinen überall Mumus.«
»Tatsächlich?«
»Wissen Sie, als Sie herkamen, hätte ich zu Ihnen fast gesagt, heute findet eine Diskussionsversammlung von historischer Bedeutung statt. Da sollten Sie sich schon anders anziehen. Bitte tragen Sie eine der Situation angemessene Kleidung.«
Lachend sagte Shinichi, »Frau Kiyohara, wir sind hier nicht in Japan, wissen Sie. Hawaii hat seine eigenen Traditionen und Gebräuche, und wir sollten sie respektieren. Klima und Kultur unterscheiden sich von denen Japans. Wenn ausländische Soka-Gakkai-Mitglieder dieselben Kleider und Frisuren wie Japaner tragen müssten, dann würde niemand diesen Glauben ausüben wollen. Das wäre dann wie der japanische Frauenverband zur nationalen Verteidigung während des Krieges, der seinen Mitgliedern eine rigide Konformität abverlangte. In der Gosho steht nichts über solche Dinge, und weil sie nichts mit den wesentlichen Lehren des Buddhismus zu tun haben, sollte man sie am besten dem gesunden Menschenverstand und dem natürlichen Geschmack der Menschen der jeweiligen Region überlassen. Besonders bei einer Versammlung wie der heutigen liegt unser Hauptaugenmerk darauf, dass wir aufmerksam zuhören, welche Probleme, Sorgen und Zweifel ein jeder hat, und dann klare Führung und Ermutigung anbieten, die beruhigt und Zuversicht vermittelt. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es sehr wichtig, eine offene, freundliche Atmosphäre zu schaffen, in der die Leute über alles reden können, was sie auf dem Herzen haben. Deshalb sollten sich alle bequem anziehen können, und wir sollten das auch tun. Nach diesen Worten dachte Katsu Kiyohara darüber nach, wie oberflächlich ihre Denkweise gewesen war. »Ja, ich verstehe«, sagte Katsu Kiyohara. »Ich bin froh, dass ich nicht irgendetwas Dummes zu Ihnen gesagt habe. Aber Sensei, ich habe überhaupt nichts mitgebracht, das einem Mumu ähnelt.«
»Das weiß ich. Sie sehen aber auch so ganz toll aus.« Die anderen lachten. Jujo gab daraufhin zu bedenken, »Unterschiede in Verhaltensweise und Sitten stellen bestimmt ein großes Problem dar. Sensei, ich denke, es wäre sehr unbequem für Ausländer, wenn sie sich so wie wir hier hinknieten, um Gongyo zu machen. Zumal die meisten Häuser in Amerika Holzfußböden besitzen. Aber wir können doch an der Art und Weise, wie wir Gongyo machen, nichts ändern. Oder?«
Shinichi antwortete ohne Zögern. »Doch. Ich meine, dass wir natürlich auch in Betracht ziehen müssen, dass man Gongyo auf einem Stuhl sitzend machen kann. Wenn jemand nicht daran gewöhnt ist, kann das Knien für ihn zu einer schmerzhaften Folter ausarten. Unter solchen Umständen wäre es unmöglich, aus dem Gongyo Freude zu schöpfen. Deshalb gibt es im Buddhismus das Prinzip Suiho Bini. Das bedeutet, solange man nicht von der wesentlichen Lehre des Buddhismus Nichiren Daishonins abweicht, das heißt vom Glauben an den Gohonzon, ist es in Ordnung, wenn man die Formalitäten des Buddhismus an die Lebensweise und die Sitten der jeweiligen Region und der Zeit anpasst.
»Ach so«, staunte Shujo.
»Wenn wir die Zukunft betrachten, wird unsere Denkweise flexibler werden müssen.« »Wissen Sie, was meine größte Furcht ist?« fuhr Shinichi fort. »Dass Leiter dem Trugschluss erliegen könnten, die Art und Weise, wie die Dinge in Japan gehandhabt werden, sei absolut, und die Mitglieder in anderen Teilen der Welt müssten sich genauso verhalten. Das wäre so, als würde man Menschen in fremden Ländern dazu zwingen, traditionelle japanische Kleidung zu tragen. Wenn Leiter zu dem Schluss kommen, dass solche Dinge den korrekten Glauben ausmachen, dann werden sie den Buddhismus zu etwas sehr Engstirnigen und Starrem machen. Wenn das geschehen sollte, werden wir anstelle von Buddhismus Japanismus haben. Schließlich existiert der Buddhismus des Daishonin nicht nur für Japaner, sondern ist eine Religion für die Menschen auf der ganzen Welt.«